Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschka.
Und es hat Boom gemacht gestern Nachmittag in Bristol. Da haben Menschen, die gegen Rassismus protestiert haben, die Statue von einem britischen Sklavenhändler erst vom Sockel gerissen und dann in den Fluss geschmissen. Wie sollte man mit Denkmälern der Kolonialzeit umgehen? Auch bei uns, also in Deutschland, denn auch wir haben solche Denkmäler.
Man müsste so eine Statue wie den Colston oder den Wissmann oder so einfach dann nehmen und ihn hinlegen oder auf den Kopf stellen. Oder man müsste die Fassade des Humboldt-Forums mit Stacheldraht irgendwie aus den Konzentrationslagern in Namibia brechen, so dass man es gar nicht übersehen kann.
Sagt Jürgen Zimmerer, der ist Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg. Und der wird euch im frischen Podcast vom Update auch noch mal ein bisschen erläutern, warum solche Zeichen wichtig sind. Außerdem blicken wir heute am 8. Juni in die USA. Denn zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd wollen die US-Demokraten eine Reform des Polizeigesetzes anschieben.
Insgesamt ist das der ehrgeizigste, der ambitionierteste Vorstoß des Kongresses für eine Veränderung der Polizeiarbeit seit Barack Obama, der damals schon an der republikanischen Mehrheit im Kongress gescheitert ist.
So schätzt es unser Korrespondent für die USA ein, Thilo Kössler. Und er wird euch gleich auch noch ein paar mehr Hintergründe liefern und warum die Demokraten es eben mit dieser Reform nicht leicht haben werden. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Über 100 Jahre hat die Statue da gestanden und seit gestern ist sie weg. Bristol, die Stadt, in der gestern eine Anti-Rassismus-Demo stattgefunden hat und bei der eben eine Statue ihren Stammplatz verlassen musste, weil sie vom Sockel geworfen worden ist, und zwar von denen, die demonstriert haben. Da konnte man es hören, einen kleinen Klong. Ja, die Statue ist also umgefallen und dann wird dieses Ding weitergerollt, weitergezogen zum Hafen und dort dann großer Jubel. Da, wo es den größten Jubel gab mit Schreien, ist diese Statue also im Wasser gelandet und sie stellt Edward Colston dar. Das ist ja ein sehr aktiver Sklavenhändler gewesen vor 300 Jahren in Bristol. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich nochmal genauer die Geschichte dahinter angeguckt. Verena, lass uns vielleicht erst nochmal auf diese Reaktionen blicken. Also es ist sehr unterschiedlich, was da zurückkommt. Also die Fraktion, super, dass das endlich passiert, genauso wie kann man nicht machen.
Ja, genau. Auch der Premierminister Boris Johnson hat sich geäußert, hat den Akt heute Nachmittag verurteilt als kriminell. Zuvor hatte schon die britische Innenministerin die Aktion als absolut schändlich, völlig inakzeptabel und schieren Vandalismus bezeichnet. So sehen es auch die konservativen Tories in Bristol selbst. Andererseits bekommt die Aktion eben sehr viel Zuspruch. Der Rapper Ice Cube begrüßt sie, die Band Massive Attack, deren Mitglieder aus Bristol stammen, die meint, die Statue hätte eigentlich niemals aufgestellt werden dürfen. Und auch der Bürgermeister Marvin Rees zeigt Verständnis für die Aktion und er sagte, es sei wichtig, denjenigen zuzuhören, für die die Statue ein Affront gewesen sei. Er will sie übrigens aus dem Fluss bergen lassen und in ein Museum stellen lassen.
Sag noch mal kurz, diese Statue, wann genau ist die aufgestellt worden?
Das war im Jahr 1895, also wirklich in einer völlig anderen Zeit als heute. An dem Sockel ist ein Bronzeschild angebracht, auf dem steht, aufgestellt von den Bürgern Bristols als Ehrenmal an einen der rechtschaffensten und weisesten Söhne ihrer Stadt. Bristol könnte sich, würde ich mal sagen, übrigens tatsächlich Colston Town nennen. So viele Plätze, Straßen, Schulen und Gebäude sind nach diesem Mann benannt. 1635 ist er geboren worden. Er galt viele Jahrhunderte wirklich als Wohltäter der Stadt, weil er einfach sehr viel seines Vermögens, was er angehäuft hat, wohltätigen Einrichtungen in Bristol vermacht hat.
Aber dieses Geld, das er da verdient hat, hat er eben mit dem Sklavenhandel eingenommen.
Genau, er hat wirklich sehr viel Geld verdient, indem er mehr als 80.000 Frauen, Männer und Kinder versklavt und aus Westafrika in die Karibik und nach Amerika verschifft hat, damit sie dort zum Beispiel auf Plantagen arbeiten. Und auf den Schiffen, da herrschten katastrophale Bedingungen. Viele Menschen starben schon während der Überfahrt und die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen waren dann ebenfalls menschenverachtend und brutal. Und genau aus diesem Grund gibt es eben schon seit längerem Diskussionen, wie umgegangen werden soll mit dem Andenken an diesen Mann, der eben auf der einen Seite das Elend und den Tod wirklich vieler Menschen verantwortet hat und andererseits aber der Stadt Bristol mit seiner Wohltätigkeit viel Gutes getan hat.
Heißt, es gab auch schon Diskussionen um diese Statue, bevor es jetzt die Antirassismus-Proteste gegeben hat?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch schon länger die Forderung, die Statue abzubauen und zum Beispiel in ein Museum zu stellen. Eigentlich sollte auch das Schild an der Statue schon 2018 ausgetauscht werden gegen ein Schild, das auf Corstons problematische Vergangenheit als Sklavenhändler hinweist. Aber wie die Historikerin Kate Williams auf Twitter schreibt, konnte man sich offenbar nicht auf einen Text einigen. Deswegen steht da halt immerhin weiter noch das Schild, wie eh und je. An anderen Stellen in der Stadt hat sich aber schon einiges getan. Also bei all den Gebäuden und Straßen, wie ich schon gesagt habe, die nach ihm benannt worden sind. Eine Grundschule hat sich umbenannt und Bristols große Konzerthalle, in der zum Beispiel Massive Attack noch nie aufgetreten sind, weil sie Corsten Hall heißt, die wird tatsächlich umbenannt, wenn sie fertig renoviert ist in diesem Jahr. Das hat die Betreiberfirma schon vor 3 Jahren angekündigt. Aber heute nach den aktuellen Diskussionen um Corsten dann konkretisiert, also im Herbst gibt es da einen neuen Namen.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass der Bürgermeister von Bristol diese Statue jetzt zwar aus dem Wasser bergen möchte, aber dann soll sie eben ab ins Museum kommen. Was passiert denn jetzt mit der Stelle, wo die eigentlich mal gestanden hat?
Das ist natürlich jetzt einen Tag danach noch nicht klar, aber es gibt schon Ideen. Es gibt eine Petition, die sich dafür einsetzt, dass ein schwarzer Bürgerrechtler aus Bristol, nämlich Paul Stevenson, an der Stelle mit einem Denkmal geehrt werden soll. Und diese Petition, die hat schon über 10.000 Unterschriften gesammelt.
Es gibt viel Streit um Bristols Andenken an einen Sklavenhändler aus dem 17. Jahrhundert. Gestern ist eben eine Statue von ihm im Hafenwasser gelandet. Nachdem demonstrieren sie sie vom Sockel geworfen und durch die Stadt gezogen haben. Die ganze Geschichte dazu von Verena von Keitz aus dem Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben ja eben schon über die Sklavenhändlerstatue gesprochen, die in Bristol im Fluss gelandet ist. Wir fragen uns, wie können wir eigentlich mit solchen Denkmälern umgehen, die bei uns in Deutschland stehen? Ja, auch Deutschland hatte ja eben Kolonien in Afrika gut 30 Jahre lang. Und es gibt eben nach wie vor Denkmäler, die an diese Zeit erinnern oder bestimmte Menschen damit würdigen. Und wie wir eben damit umgehen können, darüber habe ich gesprochen mit Jürgen Zimmerer. Der ist Professor für die Geschichte Afrikas an der Universität Hamburg und beschäftigt sich unter anderem damit, wie die Kolonialzeit nachwirkt. Herr Zimmerer, was halten Sie denn davon, was in Bristol passiert ist?
Also es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert, weil die Debatten und die Forderungen nach einer Dekolonisierung des öffentlichen Raumes in Großbritannien, aber auch in Frankreich, auch in Deutschland sind ja schon älter und es passiert halt sehr wenig, um nicht zu sagen, viele Forderungen werden einfach abgelehnt oder laufen sich einfach tot, dass sich hier dann im Grunde die Wut entlädt und man hier auch ein Zeichen setzt und so sagt, wir als Bevölkerung haben auch ein Recht, im Grunde aufzuwachsen, ohne auf eine Statue zu blicken, die die Versklavung von Menschen und vielleicht unseren Vorfahren verherrlicht, ist eigentlich verständlich.
Wo gibt es denn eigentlich in Deutschland noch Denkmäler, die Menschen, die in der Kolonialzeit Verbrechen begangen haben, die diese Menschen noch würdigen?
Naja, es gibt, wenn man den Denkmalsbegriff etwas erweitert, über Statuen hinaus eigentlich relativ viele. Es gibt sehr viele Bismarck-Statuen, um jetzt ein Beispiel zu nehmen. Es gibt Wismann-Statuen, also jemanden, der in den deutschen Kolonialismus in die Verbrechen verwirklicht wurde. Es gibt sehr viele Straßennamen noch, die zum Beispiel Schimmelmannstraße, eine sehr interessante Figur, Schimmelmann hier in Hamburg, der eine sehr ähnliche Geschichte wie dieser Coasten hat, der in Hamburg als großer Wohltäter auftrat, aber sein Vermögen teilweise als größter Sklavenbesitzer in der Karibik gemacht hat. Es gibt auch sehr viele Gedenktafeln in Kirchen zum Beispiel an die Gefallenen der deutschen Kolonialkriege. Nun ist dieses Gedenken an sich ja nicht problematisch, aber ohne Kontextualisierung, ohne Hinweis auf die Opfer der deutschen Kolonialkriege. Und wir haben gerade ein großes erweiterten kolonialen Erinnerungsort geschaffen in Berlin, nämlich das Humboldt-Forum. Und vor 2 Wochen dort auch noch im Grunde ein Kreuz auf die Kuppel gesetzt und damit im Grunde auch diesen Herrschaftsanspruch, diesen europäischen, nochmal zementiert.
Was ist Ihr Vorschlag? Wie sollten wir mit diesen Denkmälern am besten umgehen? Kann man das überhaupt?
Also ich denke, man soll jetzt nicht alle Denkmäler wegräumen, sondern man soll sie benutzen zur Aufklärung über den strukturellen Rassismus und das Unrecht, was einfach Kolonialismus bedeutet. Das ist aber nicht damit getan, eine kleine Schriftplakette irgendwo anzubringen. Das war mal Mode zu sagen, ja, wir kontextualisieren. Sondern man müsste so eine Statue wie den Colston oder den Wissmann oder so einfach dann nehmen und ihn hinlegen oder auf den Kopf stellen. Oder man müsste die Fassade des Humboldt-Forums mit Stacheldraht irgendwie aus den Konzentrationslagern in Namibia brechen, so dass man es gar nicht übersehen kann. Das heißt, man muss sie aus diesem Vorbildkontext, den ja diese Statuenerrichtung einmal bedeutete, herausnehmen und in einen anderen Kontext stellen und sagen, wir formulieren das um, wir formen das um jetzt in Antikolonialdenkmäler und in Aufklärungsorte über Kolonialismus und Rassismus, aber deutlich sichtbar.
Das heißt, einfach nur neue Schrifttafeln anbringen, um eben an die Opfer zu erinnern, das würde einfach nicht reichen.
Das würde nicht reichen, weil wer liest denn diese Schrifttafeln und diese Statue wirkt ja dann. Und solange die ungebrochen steht, solange diese Denkmäler ungebrochen stehen, wird im Grunde dieses Weltbild ja weiter verherrlicht. Die wurden ja auch aufgestellt, um eben dieses Weltbild zu feiern und als Vorbild zu prägen.
Es gibt Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass eben bestimmte Denkmäler abgebaut werden oder eben Straßennamen umbenannt werden. Glauben Sie, dass jetzt durch die aktuellen Ereignisse, also die Antirassismusproteste weltweit, jetzt auch in Deutschland, da vielleicht eine breitere Diskussion angestoßen wird, dass vielleicht auch noch mehr passiert?
Ja, ich glaube schon, dass da jetzt mehr Druck entsteht, um ein Beispiel zu nehmen. Ich vor zwei Wochen darauf hingewiesen, dass das Robert-Koch-Institut nach Robert Koch benannt ist, der eben auch Kolonialmediziner war und Experimente in den Kolonien an den Menschen gegen deren Willen im Grunde durchgeführt hat. Und dann wurde darauf hingewiesen damals noch, naja, aber die Lebensleistung steht eigentlich da drüber. Aber wenn man Black Lives Matter, schwarze Leben zählen, ernst nehmen will, dann muss man sie auch in der historischen Betrachtung endlich in diese Geschichte einschreiben. Und dann kann man sie nicht immer als notwendig oder deren Opfer als notwendig für den europäischen Fortschritt im Grunde darstellen, sondern zu sagen, nein, wir nehmen das ernst und das heißt, auch in der Geschichte wird deren Opfer ernst genommen und dann wird sich automatisch im Grunde der Druck erhöhen, hier auch das Feiern dieser Personen zu beenden.
Jürgen Zimmerer, der ist Professor für die Geschichte Afrikas an der Uni Hamburg und er hat uns im Update erklärt, wie wir in Deutschland am besten mit kolonialen Denkmälern umgehen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Demo, Demo, Demo. Überall in Deutschland gehen ja gerade Menschen auf die Straße. Am Wochenende vor allem wegen Rassismus und Polizeigewalt. Heute ging es um Corona-Hilfen und zwar für Studierende. Die sagen nämlich, dass sie mehr finanzielle Unterstützung von der Politik brauchen. Viele haben ihre Jobs verloren in der Krise und da kann man eben an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen bammelig werden. Klaus Jansen aus unserer Nachrichtenredaktion, wie sind denn die Proteste heute gelaufen?
Ja, also die Riesenproteste waren das jetzt nicht. Also es sind ja heute vor allem Studierendenvertretungen auf die Straße gegangen, um überhaupt erstmal auf diese Probleme aufmerksam zu machen, hinzuweisen. Das war jetzt nicht als Massenveranstaltung geplant und vor allem in Landeshauptstädten gab es heute die Proteste, auch in Bonn vor dem Bundesbildungsministerium. In Potsdam zum Beispiel waren das 15 Leute, in Wiesbaden rund 2 Dutzend, also insgesamt ziemlich überschaubar. Dazu gab es noch einige Unterstützerdemos. Eine zentrale Demo ist aber auch schon geplant in Berlin und zwar am 20. Juni.
Dann sag uns das nochmal genauer, was jetzt das Problem ist für die Studierenden.
Ja, das Problem ist, dass seit März Ausnahmesituation herrscht wegen Corona und die Studierenden aber bis jetzt noch keine richtige Unterstützung bekommen haben. Das ist der Vorwurf. Amanda Steinmaus ist Vorstandsmitglied von der bundesweiten Studierendenvertretung FZS und sie hat heute gesagt, dass 1 Million Studierende gerade in großer finanzieller Not sind. Als Sofortmaßnahme hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek einen Kredit angeboten. Der muss logischerweise komplett zurückgezahlt werden. Und da meint Amanda Steinmaus, naja, das stellt die Studierenden jetzt vor die Wahl. Sofort das Studium abzubrechen oder halt später wegen Überschuldung. Einige haben auch tatsächlich schon ihr Studium abgebrochen, um Anspruch auf Grundsicherung zu bekommen, also um überhaupt irgendwie Geld zu bekommen. Das kann jetzt natürlich nicht die Lösung sein für den Bildungsstandort Deutschland, meinen die Studievertretungen.
Aber es war doch auch die Rede von bis zu 500 Euro im Monat, die die Studierenden nicht zurückzahlen müssen. Was ist denn damit?
Ja, das fragen sich die Studierenden wohl auch, denn bis jetzt ist offenbar kein Geld geflossen. Das sollte im Juni jetzt auch erst losgehen. Viel zu spät, sagen Studierende, die sich jetzt schon längst verschuldet haben. Das Geld ist auch nur für Leute gedacht, die weniger als 500 Euro auf dem Konto haben. Außerdem sagen viele, naja, 500 Euro im Monat, damit kommen wir gar nicht hin. Also es deckt gerade mal in großen Unistädten die Miete ab. Wenn sonst kein Geld reinkommen kann, wovon sollen wir dann leben, sagen die Studis. Also sonderlich gut zu sprechen sind viele Studierende gerade nicht auf Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Von einer Studienvertretung in Brandenburg heißt es zum Beispiel, 3 Monate nachdem Scholz die Bazooka ausgepackt hat, kommt Bildungsministerin Karliczek jetzt mit einer winzigen Wasserpistole daher.
Okay, das ist ein Vergleich, über den kann man auf jeden Fall kurz mal schmunzeln. Aber läuft denn jetzt irgendwann dann auch mal eine Hilfe an? Also wird das mal konkreter?
Ja, es soll ja noch in diesem Monat losgehen, sagt das Bundesbildungsministerium. Vom Ministerium heißt es, man habe technische Probleme gehabt mit dem neuen Antragssystem. Die Studierenden, die haben aber offenbar die Hoffnung verloren, dass das wirklich noch klappt. Sie haben die Bildungsministerien der Länder jetzt aufgefordert, Soforthilfen bereitzustellen.
Und da waren Sie erfolgreich oder was?
Naja, also in Brandenburg zum Beispiel hat Wissenschaftsministerin Manja Schüle gesagt, sie wolle die Studierenden mit den Problemen nicht alleine lassen. Sie hat zugesagt, zu prüfen, ob die Mittel aus dem Härtefallfonds bei den Studentenwerken Potsdam und Frankfurt-Oder ausreichen oder ob man gegebenenfalls auch aufstocken muss. Aber letztendlich muss dieses Problem ja doch zentral gelöst werden. Also Geld wäre zumindest da im vergangenen Jahr. Da haben Studierende rund 900 Millionen Euro an BAföG-Hilfe nicht abgerufen. Das könnte jetzt quasi verteilt werden. Die Studierendenvertretungen, die fordern rund 1 Milliarde Euro für schnelle Hilfen. Da liegen die beiden Werte gar nicht mal so weit auseinander.
Studierendenvertretungen haben heute in mehreren Städten darauf hingewiesen, dass Hunderttausende Studierende gerade massive Probleme haben und dass ihnen von der Bundesregierung immer noch nicht groß geholfen wird. Klaus Janssen hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist heute genau 2 Wochen her, dass George Floyd gestorben ist. Seit 2 Wochen gibt es Proteste gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und eben natürlich auch gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt in den USA. Wie kann diese Polizei, also die der USA, reformiert werden? Darüber wird jetzt diskutiert. In Minneapolis, also der Stadt, in der George Floyd getötet worden ist, soll es Konsequenzen geben. Das sagt Lisa Bender, das ist die Präsidentin des Stadtrats.
I just stood with a total of 9 members of the Minneapolis City Council and we committed to dismantling policing as we know it in the city of Minneapolis and to rebuild with our community a new model of public safety that actually keeps our community safe.
Also die Polizeiarbeit, sagt sie, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben und auch landesweit wird über eine Polizeireform diskutiert, so Lisa Bender. Wir sprechen jetzt nochmal drüber und gucken uns das genauer an mit Thilo Kössler, das ist unser Korrespondent für die USA. Thilo, was genau ist denn jetzt der Plan in Minneapolis?
Lisa Bender hat es gesagt, sie hat das Wort Dismantling verwendet. Dismantling heißt auflösen. Die Stadt Minneapolis will die Polizei in ihrer derzeitigen Form abschaffen. Der Stadtrat hat das in einer Ratssitzung unter freiem Himmel gestern beschlossen. Sie hat beschlossen, die Polizeibehörde aufzulösen und durch ein neues Modell öffentlicher Sicherheit zu ersetzen. Wie das aussehen soll, kein Mensch weiß es. Die Strukturen für eine neue Organisation der öffentlichen Sicherheit zu schaffen, sei ein langer und komplizierter Kampf, berichtet heute die Star Tribune aus Minneapolis. Einigkeit besteht, die örtlichen Polizeibehörden sind nicht reformierbar, sagt der Stadtrat. Und er geht weit über die Forderungen hinaus, die Polizeiausbildung zu ändern oder die Regeln für Gewaltanwendung zu ändern und zu überdenken. Bürgermeister Jacob Frey freilich lehnt eine komplette Auflösung der Behörde ab. Er wurde dafür ausgebuht und aufgefordert, die öffentliche Sitzung zu verlassen. Aber was man zusammenfassen kann, diese Pläne werden natürlich so vermutlich nicht durchgehen, Sonja. Aber die Forderung der Demonstranten nach einer prinzipiellen, grundsätzlichen Polizeireform, diese Forderungen finden mehr und mehr Gehör.
Schwarze Parlamentarier der Demokraten bringen ja heute eine Gesetzesinitiative in den Kongress ein. Was ist das? Was steckt genau dahinter?
Ja, sie haben im US-Kongress einen Gesetzentwurf über eine umfassende Polizeireform vorgelegt. Das Wort, das hier wichtig ist, ist umfassend. Wir können uns mit nichts weniger zufrieden geben als mit transformativen strukturellen Veränderungen, hat die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, vorhin gesagt. Das Gesetz für Gerechtigkeit in der Polizeiarbeit würde laut einem ersten Entwurf unter anderem den rechtlichen Schutz für Polizisten beschränken. Vorgesehen ist eine nationale Datenbank für Vorfälle mit übermäßigem Einsatz von Gewalt. Und es ist vorgesehen, den Einsatz des Würgegriffs grundsätzlich zu verbieten. Und insgesamt ist das der ehrgeizigste, der ambitionierteste Vorstoß des Kongresses für eine Veränderung der Polizeiarbeit seit Barack Obama, der damals schon an der republikanischen Mehrheit im Kongress gescheitert ist.
Ambitioniert sagst du, aber wie realistisch ist denn überhaupt die Chance oder wie groß ist die Chance, dass es umgesetzt werden kann?
Also die Hindernisse und Widerstände sind immens, Sonja. Zunächst mal sind da die Republikaner. Dieser Gesetzentwurf wird im Repräsentantenhaus sicherlich durchgehen, denn Demokraten haben dort die Mehrheit. Mhm. Im Senat haben die Republikaner die Mehrheit und sie werden dafür sorgen, dass dieser Gesetzentwurf abgeblockt wird. Also das sind die tiefen Gräben, die es politisch gibt. Aber es gibt noch weitere Hindernisse, die diesen Plänen entgegenstehen. Es gibt mächtige Polizeigewerkschaften, die vor allem weiße Polizisten vertreten. Sie haben sich allen Polizeireform konsequent in den Weg gestellt, während die Polizeigewerkschaften der schwarzen Beamten immer konsequente Reformen gefordert haben. Es gibt diese rechtlichen Immunitätsregeln, die die Polizisten vor Strafverfolgung schützen. Vor allem darauf achten die Polizeigewerkschaften der weißen Polizisten. Sie sagen, das darf unter keinen Umständen geändert werden. Es geht um den systemischen Rassismus, der seine Wurzeln in der Geschichte hat. Die Polizeistationen sind als Bürgerwehren im 19., 18. Jahrhundert gegründet worden, aus Angst vor Sklavenaufständen. Damals zogen sogenannte Slave Patrols, also Sklavenpatrouillen, durch die schwarzen Viertel und haben die Leute eingeschüchtert. Es ist völlig klar, dass die Widerstände der Republikaner groß sein werden. Wo Trump seine Prioritäten setzt, ist völlig klar. Donald Trump trifft sich heute mit Vertretern von Sicherheitskräften im Weißen Haus, während Joe Biden sich mit der Familie Floyd trifft, und zwar in Houston, in Texas.
Dann lass uns, Thilo, noch mal kurz auf die aktuelle Gesetzeslage gucken. Also wie kann denn der weiße Polizist, der eben auf George Floyd gekniet hat, im Moment überhaupt für seine Tat verfolgt werden?
Also er genießt in gewisser Weise Immunitätsschutz. Er kann sich darauf verlassen, dass es einen Chorgeist gibt innerhalb der Polizei. Wir haben das gesehen. Kein Polizist, keiner der weiteren drei Polizisten, die dabei standen, ist dazwischen gegangen. Es gibt den Chorgeist auch in der Justiz. Die Polizisten, die vor Gericht landen, werden konsequent geschützt. Es geht da nie um die Frage der Gewalt, ob die angemessen war, sondern es geht immer um die Frage, hat der Polizist unter Angst gelitten und war diese Angst gerechtfertigt? Also es ist ein umfassendes System, das freilich immer brüchiger geworden ist. Es ist deshalb brüchiger geworden, weil es die Smartphone-Videos gibt. Und die Körperkameras der Polizisten, die konnten immer wieder irgendwie verschwinden oder die waren nicht eingeschaltet oder es gab Ausreden, dass sie dann doch nicht irgendwie gesehen wurden. Aber diese Handy-Videos, die lieferten immer erdrückendere Beweise und haben den Rechtfertigungsdruck auf Seiten der Sicherheitskräfte massiv erhöht. Und wenn jetzt auch noch der Schutz fallen soll für die Polizisten, die unter einer gewissen Immunität stehen, dann in der Tat wird das Kontrollsystem verschärft werden und alles sieht danach aus, dass der Druck so groß ist, diese Reformen jetzt tatsächlich durchzuführen.
Nach dem Tod von George Floyd will Minneapolis seine Polizei neu organisieren und die US-Demokraten wollen das Polizeigesetz reformieren. Aktuelle Infos von unserem Korrespondenten für die USA, Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In vielen Timelines, egal ob das jetzt auf Facebook ist oder auf Twitter, gibt es ja seit dem Wochenende die Diskussion, ist es okay, sinnvoll, wichtig, richtig in Pandemiezeiten zu protestieren, dicht an dicht, um eben Haltung zu zeigen gegen Rassismus, Hashtag Black Lives Matter. Oder sollten die Menschen nicht besser zu Hause bleiben, um sich eben zu schützen vor Corona, auch wenn das Thema Rassismus natürlich mehr als relevant ist. Und auch wenn das jetzt mega diplomatisch klingt, es gibt für beide Positionen gute Argumente. Zum einen, Rassismus passiert immer, jeden Tag. Er ist im schlimmsten Fall tödlich und es ist ihm am Ende natürlich auch egal, ob es eine Pandemie gibt. Von daher, ja, bitte protestieren. Auf der anderen Seite Kann man den Protest nicht vielleicht auch anders organisieren, sich noch besser vernetzen oder eben im Alltag einfach selbstverständlicher gegen rassistisches Verhalten sich positionieren? Unser Reporter Martin Krinner über Demos in der Pandemie.
8 Minuten und 46 Sekunden. So lange kniete der Polizist Derek Chauvin aus Minneapolis auf dem Hals von George Floyd. Und 8 Minuten und 46 Sekunden wurde am Wochenende in Berlin, in Stuttgart, in Köln und in vielen anderen Städten in Deutschland geschwiegen. Draußen auf der Straße bei verschiedenen Antirassismus-Demos.
Die Schweigezeit war für mich, ich habe mich jede Sekunde gefragt, was gewesen wäre, wenn ich das gewesen wäre.
Ich finde, dass wir damit anfangen müssen, dass wir uns in Deutschland ganz bewusst auch mit der Geschichte auseinandersetzen. Dass wir darüber nachdenken, was wir für ein Bild nicht nur von Afrika haben, sondern allgemein von anderen Ländern, aus denen Menschen irgendwann mal hier hingekommen sind.
Und das Engagement auf diesen Demos war riesig.
Ich habe ganz genau gehört von der Sprecher von der Polizei vor dem Demo-Beginn, dass er sagte, dass angemeldet war 500 Personen. Aber gekommen sind mehr als 7000 Menschen.
Das war in Köln. In Hamburg hätten von offizieller Seite 525 Menschen zum Jungfernstieg kommen dürfen, von wegen Corona-Maßnahmen. Gekommen sind aber 9000. Und in Leipzig zogen laut Veranstalter mehr als 15.000 Menschen durch die Straßen. Während sich die Veranstalter darüber natürlich freuen, könnte man meinen, dass Medizinerinnen und Mediziner angespannt die Augenbrauen zusammenziehen. Der Virologe Johannes Knobloch, der am UKE in Hamburg den Bereich Krankenhaushygiene leitet, sieht die Sache aber nicht ganz so kritisch.
Also ich glaube, jeder muss für sich selber abwägen, was das Risiko ist. Und wir haben im Moment kein Risiko von null, sondern es ist ein geringes, aber doch noch vorhandenes Risiko. Und ich muss es dann eben immer wieder abschätzen. Ich kann aber eben Einfluss drauf nehmen, wie hoch das Risiko selber ist. Ich muss mich nicht an den Punkt stellen, wo gerade das größte Gedrängel ist und vielleicht unvernünftige Menschen gerade keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, sondern ich kann mich auch dorthin begeben, wo die Abstände noch einhaltbar sind und sich die Menschen vielleicht auch etwas vernünftiger verhalten.
Außerdem, so meint er, finden die Demos ja im Freien statt, sodass die Infektionsgefahr deutlich geringer ist als in der U-Bahn oder in einem anderen geschlossenen Raum. Für den Comedian Marius Jung, der als Sohn eines schwarzen Soldaten in Deutschland geboren wurde und auch hier aufgewachsen ist, ist deswegen Corona kein Grund, auf Demonstrationen zu verzichten.
Das Wichtige ist ja tatsächlich, wenn man sowas verschiebt, fließt es einfach weg, dann ist es nicht mehr präsent und damit gibt es überhaupt keinen Sinn mehr. Also ich kann nicht, wenn jemand durch Polizeigewalt umkommt, einen Monat warten, sagen, ja, das machen wir natürlich nicht, aber jetzt gerade habe ich auch Essen auf dem Tisch und morgen wollte ich auch spazieren gehen, aber vielleicht irgendwann mal. So, ich glaube, dass es wichtig ist, in dem Moment, wo das akut ist, wo der Schmerz auch noch spürbar ist, dann eben was zu tun.
Und wer jetzt auf eine Demo geht, so meint er, sollte natürlich darauf achten, sich selbst und andere nicht zu gefährden. Und das könnte gelingen, wenn der Infektionsschutz nicht nur eingehalten, sondern aktiv inszeniert wird. Manche Leute schreiben sich zum Beispiel die letzten Worte von George Floyd auf den Mundschutz. I can't breathe. Oder wenn Sie sich während der Demo hinknien, achten Sie ganz genau auf den Sicherheitsabstand. Das hat zudem den Vorteil, dass die Gruppe gleich viel größer wirkt. Ansonsten empfiehlt der Virologe Johannes Knobloch.
Ja, letztendlich würde ich einem Veranstalter raten, einen möglichst weitläufigen Veranstaltungsort zu suchen. Und dann sollten die Teilnehmer über die Maßnahmen, sprich Abstand halten, Tragen von Mund-Nasen-Schutz, nochmals vor Ort informiert werden.
Und wer jetzt trotzdem nicht zur Demo gehen will, zum Beispiel weil er zur Risikogruppe gehört, der kann sich auch auf andere Art und Weise engagieren.
Naja, wir haben ja heute als Demonstrationsfläche die sozialen Medien sehr stark auch. Und ich glaube, dass man da schon auch Sachen machen kann, indem man die richtigen Beiträge teilt, indem man wirklich ein Statement abgibt. Eben nach außen zu bringen, Solidarität zu zeigen und ja, wie gesagt, Statements abzugeben, Haltung zu zeigen.
So oder so, Corona ist jedenfalls kein Grund, sich nicht zu engagieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.